Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.
Oh Mann, wie oft rutscht es uns raus? Ich habe auch schon Alzheimer, wenn wir in die Küche gehen und nicht mehr wissen, was wollten wir denn da eigentlich? Da kann ich euch beruhigen, das passiert ja allen mal und ist ja auch nicht so direkt so ein Brocken, sondern hängt auch mit der Tagesform zusammen. Darüber haben wir ja hier in diesem Podcast oft gesprochen. Da zitiere ich meine kluge Oma. Ja Mensch, dann wird es auch nicht so wichtig gewesen sein. Kommt schon wieder. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hirn und Heinrich, dem Wissenspodcast über neurodegenerative Erkrankungen. Und wir sprechen heute über ein wahnsinnig spannendes Thema. Es geht um Früherkennung bei Alzheimer. Und hier am DZNE, dem Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen, forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rund um all diese Erkrankungen. Und Alzheimer ist die häufigste Form der Demenzerkrankung. Und was ich mir zu dem Thema gemerkt habe, ist, dass Alzheimer ja schon viele Jahre vor dem Anzeichen da ist. Und das macht's so gemein. Und dass es den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bislang einfach nicht gelungen ist, diesen Moment zu finden, wann und wieso. Wir wissen es nicht. Aber müssen wir denn so lange warten, bis wir merken, bis wir vergessen? Und heute geht es eben um einen Alzheimer-Bluttest. Und dazu begrüße ich den Forschungsgruppenleiter und Standortsprecher am DZNE Göttingen, Professor André Fischer. Hallo, Herr Fischer. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Hallo. Schönen guten Tag.
Sie sind ja auch Professor an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Uni Göttingen. Ich würde zunächst ganz gerne mit Ihnen über einen Moment sprechen, als Sie und Ihr Team im Blut Moleküle aufgespürt haben, die auf eine bevorstehende Demenz hindeuten könnten, noch bevor die ersten Symptome auftauchen. Ich stelle mir den Moment so spektakulär vor, oder bewerte ich das über?
Das bewerten Sie gar nicht über. Das geht im Endeffekt darum, dass wir natürlich verschiedene Studien gemacht haben und auch ausgewertet haben, klinische Studien in Patientenkohorten und auch in Tiermodellen, auch in zellulären Modellen, um letztendlich herauszufinden, was sind eigentlich molekulare Marker, die uns darauf hinweisen, dass die Kognition vielleicht nicht mehr ganz so gut funktioniert. Denn das Problem ist ja eigentlich, dass die Leute, die in die Gedächtnisambulanz kommen und glauben, dass sie eine Alzheimer-Demenz haben, da gibt's zig Studien, die zeigen, dass jemand, der von sich aus in die Gedächtnisambulanz kommt und sagt, ich glaube, ich habe Alzheimer, das sind die Personen, die kein Alzheimer haben.
Ja? Weil die schon sehr aufmerksam sind.
Genau, das sind eigentlich, in der Regel sind es die Leute, die von ihren Angehörigen begleitet werden, um diesen Test zu machen. Weil die Personen sich selber das eigentlich nicht eingestehen können. Und das ist eigentlich das große Problem, was wir haben mit der Demenzforschung, dass unser Gehirn so plastisch ist, möchte ich mal sagen, dass es eine ganze Zeit lang diese Defizite oder diese Ausfälle, die eintreten, kompensieren kann. Und dass wir das erst sehr spät bemerken. Das heißt, der Patient bemerkt das eigentlich erst sehr, sehr spät, dass wirklich etwas mit der Gedächtnisfunktion nicht mehr funktioniert. Das heißt, wir brauchen molekulare Marker, die uns vielleicht schon unabhängig davon, von dem eigenen Empfinden, darauf hinweisen, dass hier vielleicht etwas nicht mehr funktioniert und dass man da intervenieren sollte. Und das sind Marker, die man tatsächlich nicht invasiv natürlich durch einfache Testverfahren im Blut messen könnte. Und eine Möglichkeit, das zu tun, sind zum Beispiel bestimmte mikroRNA-Moleküle im Blut zu messen.
Nochmal der Moment, wo Ihnen das klar wurde.
Wir haben uns schon immer gefragt, was können wir eigentlich tun, damit die Person, die noch gar nicht weiß, dass sie dement ist, vielleicht gewisse Risikofaktoren akkumuliert, die darauf hinweisen, dass später mal eine Demenz stattfinden könnte oder dass sie eine Demenz entwickeln könnte. Und das sind Marker, die man einfach messen muss. Das sind Marker, die man im Blut messen kann. Und das haben wir versucht darzustellen. Und der Schlüsselmoment, wenn Sie direkt danach fragen, war tatsächlich aus der Delcote-Kohorte, weil das war eine Kohorte, die vom DZNE aufgebaut wurde.
Können Sie uns helfen mit Kohorte und Delcote? Und
genau, das waren relativ viele gesunde Leute, die langfristig überwacht wurden. Mhm. Und bei denen wurde langfristig die Kognition überwacht und dann wurde relativ früh festgestellt, bevor die Leute das selber bemerkt haben, dass kognitive Leistungsfähigkeit vermindert ist. Und gleichzeitig wurde von diesen Personen eben nicht nur die Kognition gemessen, sondern eben auch Marker wie Blut oder Nervenflüssigkeit abgenommen. Und in denen konnte man dann bestimmte molekulare Marker analysieren. Das ist ganz entscheidend, um eben festzustellen, dass es molekulare Korrelate gibt, die mit dem Verlust zukünftiger kognitiver Dysfunktion einhergehen.
Ich habe ja eingangs schon gesagt, das Tückische ist ja bei Alzheimer, wenn die ersten Anzeichen kommen, das ist halt einfach schon sehr spät. Und zu diesem Zeitpunkt, das habe ich hier in diesem Podcast auch schon gelernt, ist der Alzheimer schon einfach sehr lang da. Und dass Ihre Kolleginnen und Kollegen es einfach bislang noch nicht geschafft haben, ja, diesen Moment zu finden. Können Sie uns noch einmal vielleicht zusammenfassen, was das Gemeine daran ist?
Genau, das Gemeine daran ist halt, dass die Person oder der Proband oder der Patient, möchte ich vielleicht sagen, das gar nicht für sich realisiert. Das heißt, die Person realisiert gar nicht, dass es kognitive Beeinträchtigungen gibt, sondern das bemerkt in der Regel das Umfeld. Das Umfeld kann das eventuell indizieren in der Form und Weise, dass man die Person dann zu einer Gedächtnisambulanz bringt. Aber in der Regel passiert das nicht. Das heißt, wir brauchen eigentlich Marker, die uns darauf hinweisen, dass eine zukünftige Verschlechterung der Kognition stattfindet, unabhängig davon, dass die Person das selber empfindet. Und das ist die große Herausforderung. Man kann das aber natürlich auch positiv bewerten, indem man sagt, wir wollen gar nicht eine kognitive Verschlechterung bemerken, sondern wir messen eigentlich die kognitive Reserve.
Was heißt das?
Genau, jeder von uns hat eine kognitive Reserve, die können wir aufbauen, indem wir sozusagen was Gutes für unsere Kognition tun. Und das kann man messen, das kann man auch an molekularen Markern messen. Und man geht davon aus, wenn die molekulare Reserve sehr hoch ist, ich sage jetzt mal ganz plakativ, wenn man einen IQ, wobei das natürlich nicht der relevante Marker ist, den man da wirklich misst, aber wenn man, um das Verständnis darzustellen, wenn man den einen IQ von 120 hat und 20 Punkte verliert, dann ist das immer noch okay, dass man selbstständig leben kann und man kocht und man kann seinen Kühlschrank zumachen und so weiter. Wenn man aber ein IQ von 80 hat und verliert 20 Punkte, dann wird es schon sehr, sehr schwer, sozusagen ein selbstständiges Leben zu führen. Ja? Und genau darum geht es, dass man im aktuellen Alltag sich diese kognitive Reserve aufbaut, dass man sagt, es ist gar nicht so schlimm für mich, wenn ich jetzt ein paar kognitive Einbußen dahernehmen muss. Ich werde nicht dement.
Wie weit ist der Alzheimer, wenn die ersten Symptome auftauchen? Können Sie das so sagen?
Genau, also beim Alzheimer, da gibt es also aktuell verschiedene symptomatische Einstufungen. Da geht man von dem mild cognitive impairment, also der milden kognitiven Verschlechterungen oder auch der subjektiven kognitiven Verschlechterungen, wo Leute glauben, dass sie bestimmte Dinge nicht mehr ganz so gut verstehen oder aktiv wahrnehmen können. Und das kann man messen durch bestimmte neuropsychologische Tests. Und die sind dann einfach schlechter. Mhm. Und das kann man auch testen. Und da ist ein ganz wichtiger und essentieller Bereich, zum Beispiel diese computergestützten Applications, die es auf Smartphones gibt, wo man zum Beispiel sagen kann, habe ich dieses Bild schon mal vorher gesehen oder habe ich es nicht gesehen? Dann klicke ich ja, dann klicke ich nein. Und je nachdem, wie gut das dann ausgewertet wird, also wie gut man da ist, kann man eben schauen, wie gut die Kognition noch ist. Das sind Frühmarker.
Empfehlen Sie sowas?
Ja, also es gibt bestimmt.
Mit so einer App, echt?
Ja, da gibt es auch im DZNE bestimmte kognitive Apps, die da entwickelt werden, die auf bestimmte kognitive, psychologische Funktionen abgestellt sind und das sehr, sehr spezifisch messen können. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Marker. Entbindet aber nicht, dass man molekulare Marker braucht. Ja, also wir wissen sozusagen, dass wenn das Gehirn nicht mehr so gut funktioniert, dann gibt es in der Regel weniger Synapsen. Und weniger Synapsen heißt, dass es halt weniger synaptische Marker gibt. Die kann man nachweisen. Die kann man zum Beispiel über bildgebende Verfahren nachweisen. Das ist natürlich extrem aufwendig. Da müssen den Patienten oder den Probanden, die müssen einbestellt werden. Dann müssen in radioaktive Substanzen injiziert werden. Dann wird eine Bildgebung gemacht. Und das dauert sehr lange und es ist auch teuer und aufwendig und auch nicht ganz ungefährlich. Das heißt, es wäre natürlich sehr viel einfacher, wenn man sozusagen einfache molekulare Marker im Blut nachweisen könnte, die mit Kognition korrelieren. Mhm. Und mit dem Verlust von kognitiven Eigenschaften korrelieren natürlich eine ganze Reihe von Prozessen, wie zum Beispiel das, was man immer hört, inflammatorische, also entzündliche Prozesse, ja. Der Verlust von kognitiven Eigenschaften, metabolische Prozesse, Depression, wenn man viel geraucht hat, wenn man sozusagen inaktiv war, was seine physiologische Aktivität angeht, wenn man in Gebieten gelebt hat, wo eine hohe Luftverschmutzung stattgefunden hat. Das sind alles Risikofaktoren, die natürlich die kognitive Beeinträchtigung, auch die Entwicklung der Demenz befördern. Mhm. Aber denen kann man entgegenwirken. Und dafür gibt es molekulare Marker, die wir auch im Blut messen können.
Bevor wir über einen Bluttest sprechen, habe ich noch mal eine ganz andere Frage. Wenn es doch nicht heilbar ist, und an dem Punkt sind wir ja nach wie vor, es ist nicht heilbar, was ändert es, wenn man es früher weiß?
Na, es ändert natürlich sehr viel, weil die Frage ist natürlich, wann gleitet man sozusagen in die Demenz ab? Mhm. Ja? Und viele Studien gehen auch davon aus, dass Demenz eigentlich ein natürlicher Prozess ist. Und wenn wir alle 130 Jahre alt werden, dann werden wir wahrscheinlich alle eine Alzheimer-Demenz entwickeln. Ja? Mhm. Die Frage ist aber, dass wir das, und das ist auch das therapeutische Ziel, wir wollen das gar nicht verhindern, sondern wir wollen das für 5 bis 10 Jahre herauszögern. Ja? Dass wir sozusagen die Funktion unseres Nervensystems im Gehirn und die neuronale Plastizität erhalten oder den Verlust der neuronalen Plastizität sozusagen hinauszögern können für 5 bis 10 Jahre.
Der Bluttest. Also Sie haben ja kürzlich herausgefunden, wie man eben diese bevorstehende Alzheimer-Demenz mithilfe eines einfachen Bluttests frühzeitig feststellen könnte, noch vor den ersten Symptomen, mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Wie alt waren Ihre Probandinnen da oder die Leute, die sich in dieser Studie zur Verfügung gestellt haben? Also ich stelle die Frage nochmal konkret. Wie viel früher weiß man das? Also ab wann ist das relevant?
Das ist eine ganz gute Frage, weil wir haben uns tatsächlich gefragt, die allermeisten Studien in dem Bereich vergleichen eigentlich immer ältere Kontrollen, die noch kognitiv intakt sind, gegen ältere Probanden, die vielleicht schon eine gewisse Form der milden kognitiven Demenz oder auch der Alzheimer-Demenz entwickelt haben. Und wenn man dann in diesen Probanden molekulare Marker vergleicht, ist man natürlich immer davon abhängig, dass die Diagnose stimmt. Das heißt, wir müssen immer schon eine Diagnose haben, die sind alt, aber noch gesund und die sind alt und schon ein bisschen kognitiv verschlechtert. Und wir haben gesagt, das ist eigentlich biased, das heißt, wir gehen in ganz, ganz junge Probanden und fragen nicht, ob die gesund oder krank sind, sondern wir fragen einfach, wie gut ist die kognitive Leistungsfähigkeit in der Lebenssituation. Mhm. Und die kognitive Leistungsfähigkeit unterscheidet sich auch in gesunden jungen Probanden natürlich schon signifikant. Und da haben wir die molekularen Marker im Blut verglichen und haben gefunden, dass es bestimmte Marker gibt, die tatsächlich eine Voraussage erlauben, ob bestimmte Personen, die 30 plus sind, kognitiv besser in bestimmten Tests funktionieren als andere Personen. Und dann haben wir gefragt mit den Ergebnissen, ist das denn derselbe Marker, der auch bei Patienten oder bei Probanden, die schon eine gewisse kognitive Beeinträchtigung im Alter zeigen, dereguliert ist? Und das war dann der Fall. Und dann hat man gefragt, wie ist das jetzt in Patienten, die schon eine diagnostizierte Alzheimer-Demenz haben tatsächlich, ja?
Also ich versuche es mal so an meinem Beispiel. Ich bin 45 Jahre alt, bin gesund, glaube ich, und habe schon manchmal das Gefühl so, ich habe die PIN-Nummer von meiner EC-Karte neulich vergessen. Hm. War einfach weg. So, hat mich jetzt nicht gestresst, neue EC-Karte, neue PIN-Nummer habe ich. Warum sollte ich jetzt sagen, ich mache so einen Bluttest?
Ja, das Gute ist ja, wenn Sie sich daran erinnern können, dass Sie das vergessen haben, dann ist das wunderbar.
Ah, das ist ein guter Hinweis, ja.
Wenn Sie das nicht mehr erinnern, ja, und das ist ja das große Problem, was die Patienten haben und was auch die Angehörigen dann normalerweise berichten, dass dann die Angehörigen zum Beispiel beschuldigt werden, ja. Also die Karte ist geklaut worden, die Nummer ist weg, die Nummer wurde geändert oder so weiter. Ne? Dann wird es langsam bedenklich. Aber ganz konkret für die Frage, müsste man halt jetzt nicht solche kognitiven Tests sozusagen, ob man jetzt die Nummer von der Bankkarte kennt, sondern ob es die kognitiven Fähigkeiten, von denen man weiß, dass sie sozusagen bei der beginnenden Alzheimer-Demenz verschlechtert werden, dass die heruntergehen oder schlechtere Scores bekommen und dass das mit den molekularen Marker korreliert. Wenn das schlechter wird, dann sollte man halt dem entgegenwirken. Und da gibt es eine ganze Reihe von positiven Faktoren, die man auch selbstständig prophylaktisch sozusagen einsetzen kann.
Aber warum sollte ich das machen? Warum sollte ich jetzt mit 45 schon erfahren müssen, dass ich vielleicht irgendwann mit 60 oder das ist ja auch noch sehr früh, mit 70, 75 oder 80, eine Alzheimer-Demenz habe?
Na, genau, Sie müssen nicht erfahren, ob Sie eine Alzheimer-Demenz haben, sondern Sie müssen sozusagen jetzt einen molekularen Marker bekommen für Ihre kognitive Reserve. Mhm. Und dann haben Sie halt einen Wert, ein Blutwert, Blutdruck zum Beispiel ist ja ein Risikofaktor für eine ganze Reihe von Geschichten. Und wenn Sie sozusagen diese verschiedenen Gesundheits-Apps bekommen, dann kriegen Sie immer Ihre Cardio-Fitness, ja? Mhm. Genau. Und wenn die Cardio-Fitness halt hoch ist, dann ist es wahrscheinlicher, dass Sie halt nicht ganz so viele altersabhängige Krankheiten entwickeln. Genauso ist das mit der Demenz. Sie brauchen halt einen molekularen Marker, wo die Kognition gemessen wird, wo Sie jetzt mit 45 schon sehen können, okay, ich muss vielleicht noch ein bisschen was machen. Und dann überlege ich mir, was kann ich denn tun, um das, um dem entgegenzuwirken.
Um es rauszuzögern.
Genau. Und also die Prävention ist immer noch die beste Therapie für alles tatsächlich. Und das ist entscheidend. Und da gibt es halt natürlich eine ganze Reihe von Dingen, die man einfach machen kann. Also viele Leute haben dann halt immer, die haben ein relativ gesundes Leben, sehen aber, dass die kognitive Reserve vielleicht nicht ganz hoch ist. Und dann fängt man halt an, zum Beispiel irgendwelche von diesen Apps zu benutzen, um eine Sprache zu lernen. Und das ist ja auch im DZNE nachgewiesenerweise eine sehr gute Strategie, dass man nicht nur körperlich aktiv ist, sondern gleichzeitig sein Gehirn auch stimuliert. Mhm. Und die beste Prävention, die da in Studien nachgewiesen wurde, war ja, dass man auf dem Laufband läuft und gleichzeitig noch eine Sprache lernt. Also Schwedisch zum Beispiel. Ja? Da ist man auf dem Laufband und muss halt dann irgendwie einen Film schauen, im Untertitel, im Original und lernt das. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von Angeboten mittlerweile. Also ich persönlich macht das auch so, dass ich mir gesagt habe, ich muss jetzt ein bisschen kognitiv fitter werden und lerne jetzt einfach Französisch. Und dann lädt man sich halt so eine App runter wie Duolingo und lernt dann über diese App Französisch. Oder irgendeine andere Sprache.
Okay.
Um diese Flexibilität zu erhalten.
Ich frage mich aber, ob mein Leben nicht dadurch ein bisschen schwerer wird. Nicht, weil ich was lerne, sondern weil ich es schon weiß. Oder verstehe ich Sie die ganze Zeit grundsätzlich falsch?
Na gut, also Sie wissen natürlich nicht, dass Sie wirklich dement werden. Sie haben halt ein gewisses Risiko.
Ja.
Und das Risiko kann man minimieren. Ja?
Okay.
Und wenn wir alle 120 Jahre alt werden, werden wir wahrscheinlich alle Demenz entwickeln. Aber dem kann man natürlich entgegenwirken, dadurch, dass man diese kognitive Reserve aufbaut. Und das kann man tun durch verschiedene Tätigkeiten, wie zum Beispiel körperliches Training, also Laufen, Fahrradfahren, aber eben auch kognitives Training, wie zum Beispiel eine andere Sprache lernen.
Ja.
Soziale Interaktion ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der dabei eine Rolle spielt. Ja.
Wie soll denn dieser Bluttest aussehen? Können Sie sich vorstellen, dass der beim Hausarzt mit angeboten wird?
Also genau, die Idee, die wir haben, die wir weiter verfolgen, ist, dass das im Endeffekt ein zweistufiges Verfahren ist, dass man im ersten Schritt einfach eine ganz einfache Möglichkeit hat, sich selber zu kontrollieren. Und zwar nicht nur auf kognitiver Ebene durch diese Tests, die zum Beispiel durch verschiedene Apps ermöglicht werden, sondern eben auch auf molekularer Ebene. Und da haben wir Tests entwickelt, die funktionieren auf dem System. Da hat uns die aktuelle Marktlage tatsächlich überholt, weil wir hatten überlegt, ob wir solche Lateral Flow Tests entwickeln wollen, um Mikro-RNAs zu messen. Und mittlerweile kennt die jeder, weil das ist dasselbe Prinzip, wie die Corona-Tests funktionieren. Mhm. Statt sozusagen einer Speichelprobe oder einem Nasensekret auf diese Corona-Tests zu geben, würde man halt eben eine Blutprobe aus dem Fingertest nehmen und messen, ob bestimmte von diesen molekularen Markern eben aufreguliert sind. Und das ist schon ein relativ gutes Maß für die kognitive Reserve. Das muss aber natürlich begleitet werden durch andere Tests. Also wir gehen nicht davon aus, dass unser Test der alleinige ist, der das entscheidet, sondern tatsächlich geht die Diskussion dahin, dass wir sowas wie so eine Art Demenzkompass entwickeln, dass Personen, die altern, eben eine gewisse oder verschiedene Möglichkeiten an der Hand haben, um relativ einfach zu messen, wo ihre kognitive Reserve steht und ob sie dann vielleicht noch dem entgegensteuern können durch proaktive Mechanismen wie zum Beispiel Sport oder kognitives Training oder ob man andere Initiativen ergreifen müsste.
Wie weit ist es noch entfernt vom Alltag, dieser Test? Oder wann würde der kommen? Wie weit sind
Sie? Also wir gehen davon aus, dass wir haben jetzt, wie gesagt, ein Projekt, das finanziert ist, um diesen Test zu entwickeln, auch im Home-Based-Verfahren. Und dass das in 2 Jahren am Markt ist.
Das ist schnell. Mhm. Oder? Also bei allem, was Sie sonst machen, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sonst versuchen, irgendwie in die Welt zu bekommen, ist das echt schnell.
Na gut, wir versuchen ja keine Therapie zu entwickeln. Das ist natürlich irgendwie extrem aufwendig und dauert lange, weil das geprüft werden muss, sondern wir wollen einen Test im Homebase-Verfahren etablieren.
Das gibt es so noch nicht, oder?
Genau.
Weltweit nicht? Oder?
Bisher noch nicht, ne.
Wie kommt das an, was Sie da erforschen? Was merken
das,
Sie?
Das ist aktuell, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, weil die Frage ist natürlich, wenn es keine Therapie gibt, wollen wir das überhaupt wissen? Ja? Oder wollen wir das überhaupt machen? Oder die nächste große Frage ist, möchte ich wissen, ob ich dement werde? Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Deshalb haben wir auch gesagt, wir machen das nicht als Demenztest, sondern wir machen das als Test für die kognitive Reserve. Okay. Und wir arbeiten da zusammen mit einem BMBF-Projekt jetzt, wo es darum geht, diesen Essay
das
auch...
Das ist das Bundesministerium für was?
Genau, das soll kommerzialisiert werden, ja. Wo wir halt mit Wirtschaftspsychologen zusammenarbeiten, die genau diese Fragen bearbeiten. Das heißt, wie kriegt man Leute eigentlich dazu, das jetzt nicht negativ zu bewerten und zu sagen, jetzt werde ich halt dement und ich kann sowieso nichts mehr machen.
Sie merken das ja an meiner Reaktion, ja? Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, habe ich mich intensiv gefragt, möchte ich das jetzt schon wissen? Ich sehe es, Sie sind ja auch Wissenschaftler oder Sie forschen ja auch bei familiären Zusammenhängen, ne? Vorbelastung. Aber wenn ich doch sehe, in meiner Familie, es gibt einen Alzheimer-Fall oder wie auch immer, dann weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt schon so wissen möchte, auch durch einen Bluttest.
Na, aber Sie wollen ja zum Beispiel dann wissen, ob Sie dem vorbeugen können, oder?
Ich möchte was dagegen tun können, ja.
Genau, und dann kann man ja zum Beispiel schauen, wenn man jetzt sagt, also ich hab ja verschiedene Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Also das Gute ist ja, und das muss man ja wirklich mal festhalten, dass wir, wenn wir von Alzheimer sprechen, haben wir eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit, das zu verhindern. Einfach dadurch, dass wir unser Verhalten verändern. Und das ist ja mehrfach nachgewiesen worden, dass wir uns eben Risikofaktoren entziehen oder dass wir protektive Faktoren in unser Leben einbinden. Das heißt, 40% der Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann mal dement werden, ist in unserer eigenen Hand. Mhm. Und das muss man erstmal verstehen. Und wenn man jetzt noch eine Möglichkeit hat, das zu messen, und zu sagen, okay, du bist jetzt jemand, du sollst jetzt anfangen, für deine kognitive Reserve zu arbeiten, damit du eben nicht über diese Schwelle von 40% kommst, dann ist das natürlich, glaube ich, schon ein gewisser Ansporn. Und das sind eine ganze Reihe von Sachen, die mit banalen Faktoren zusammenhängen, die mit der Kognition zu tun haben, aber auch mit der körperlichen Fitness. Das geht von Bluthochdruck bis Alkoholkonsum, bis Übergewicht zum Beispiel.
Okay, ja. Aber da sprechen wir in diesem Podcast auch darüber. Das ist immer so verrückt. Macht Sie das nicht? Frustriert Sie das nicht? Wir haben es ja alle in der Hand. Aber trotzdem sehen Sie die steigenden Zahlen und
genau, aber ich glaube, das liegt daran, das ist ein psychologischer Faktor. Das liegt wirklich daran, dass die Leute nichts Messbares in der Hand haben. Also wenn man denen jetzt sagt, das ist ja super, wenn du einen niedrigen Blutdruck hast und wenn dein Body Mass Index bei 25 liegt, ja, dann sagen die Leute, ja, super, aber das bringt mir jetzt im Alltag nichts, ja. Wenn ich jetzt aber einen Bluttest habe, der mir sagt, okay, du bist jetzt wirklich über dem Limit und jetzt musst du runterkommen. Das ist die Hoffnung, ja, dass es halt ein psychologischer Ansporn ist, die Leute dann dazu zu bringen, auch mehr für ihre kognitive Fitness oder für die körperliche Fitness zu tun.
Sie haben ja gesagt, dass die Menschen, die in die Gedächtnisambulanz kommen, von sich aus, dass bei denen eigentlich eher mal alles, also nicht alles, aber dass es noch nicht so dramatisch ist. Stellen Sie in Familien fest mit Angehörigen, dass das schon was verändert, wenn Sie plötzlich einen Partner haben oder einen Vater oder eine Großmutter, die betroffen sind? Aus eigenem Verhalten? Einen Rückschluss?
Ja, für die Angehörigen ist das natürlich schon extrem belastend und die entwickeln in der Regel dann auch psychiatrische Phänotypen wie eine Depression oder sowas in der Regel. Ja.
Aber dass die dann auch was Einfluss nehmen auf ihre eigene Gesundheit.
Ah, ja, das schon. Also die Angehörigen selber vielleicht nicht wirklich, aber die zweitgradigen Angehörigen, ne? Also die Jüngeren dann. Das merkt man dann schon. Und insbesondere, wenn man die darüber aufklärt, dass man, ich meine, das ist ja das ganz Wichtige, dass man nicht sagen muss, jemand, der jetzt eine Demenz entwickelt, ist stigmatisiert, weil der hat nie gegen diese ganzen Risikofaktoren entgegenwirkt. Wir haben ja immer gesagt, 40% von dem, was eine Demenz ausmacht, ist verhinderbar, aber 60% ist dann halt auch irgendwie einfach genetisch. Und sein Gen kann man halt nicht entkommen, ja. Das ist dann halt einfach so. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sagt, ihr seid nicht schuld an der Erkrankung, aber ihr könnt immerhin jetzt noch was dagegen tun, dass es bei euch vielleicht später sich manifestiert.
Ist es, da geht nämlich meine Frage hin, ist das dann in Zukunft jetzt in Gesprächen vielleicht so, dass Sie denen dann mal empfehlen, so einen Bluttest zu machen?
Das machen wir eigentlich dauernd, ja. Also das machen wir. Wir versuchen das immer im Rahmen von den klinischen Studien natürlich zu untersuchen, langfristig dann auch eben als Follow-up sozusagen zu analysieren. Aber natürlich in erster Regel geben wir denen eine ganze Reihe von Hinweisen mit, wie man das Leben positiv sozusagen verändern kann. Das sind ja minimale Veränderungen. Das ist ja jetzt nicht großartig, dass es in den Alltag eingreift, ja.
Naja, es ist eine Veränderung der Gewohnheit. Und da muss man erstmal hinkommen. Da sage ich mal, das ist genau. Ja sowieso was für Fortgeschrittene zu erkennen, dass es kein Verzicht ist, sondern ein Gewinn. Aber da können wir beide jetzt hier schlaumeiermäßig sitzen. Das kann ja nur jeder für sich selbst entdecken. Herr Fischer, wenn Sie darüber nachdenken, das ist ja schon wahnsinnig spektakulär, was Sie da eben festgestellt haben. Was ist Ihr Forschungsziel? Was hält Sie am Laufen?
Genau, also wir gehen natürlich davon aus, dass wir kognitive Defizite langfristig verhindern können und die Kognition in der Bevölkerung sozusagen so weit verbessern, dass eine Alzheimer-Demenz dann nur noch sehr, sehr selten stattfindet. Und wir gehen tatsächlich so früh, dass wir sagen, wir möchten das nicht nur in der mittelalteren Bevölkerung anbringen, sondern auch uns fragen, wie soll eigentlich der Schulunterricht stattfinden? Und das ist mir eine Sache, die sehr, sehr am Herzen liegt, wo ich auch aktiv bin, dass zum Beispiel in den Pausen dann irgendwie nicht nur rumgesessen wird, sondern dass auch ein bisschen was Aktives stattfindet, dass ein Sport stattfindet, dass man sich bewegt, ja. Und dass man, das wissen wir ja, dass Lerninhalte sehr viel besser verinnerlicht werden, wenn man danach sozusagen sich körperlich betätigt. Also gibt es ja zig Studien von uns, von unseren Kollegen in Magdeburg, die zeigen, dass man, wenn man Studenten einen gewissen Lerninhalt vermittelt hat, wenn die dann in eine neue Umgebung gehen und Sport treiben, dann ist das doppelt so gut in der Konsolidierung wie Personen, die halt sich danach an den Schreibtisch setzen, ja. Und ich glaube, das sind Sachen, die wir noch nicht wirklich signifikant verinnerlicht haben, wie wir sozusagen unsere Kinder und die Schüler ausbilden wollen.
Haben Sie Kinder im Schulalter? Haben Sie Kontakt zu Schulen, wo Sie genau das
anregen? Das versuchen wir eigentlich dauernd zu machen, ja. Also, dass wir denen anregen, dass man dann doch diese Runde in der Turnhalle macht oder dass man halt kognitive Trainings macht oder dass man denen auch mal was völlig anderes, was außerhalb des Schulalltags oder des Lernstoffes angeboten wird, vermittelt, dass die zum Beispiel auch tatsächlich im Rahmen von diesen Schülertagen bei uns ins Institut kommen und mal sehen, was ist das eigentlich für eine Forschung? Ja. Wie sieht ein Gehirn aus? Wie sieht das im MRT aus? Das ist natürlich für die extrem faszinierend, ja. Und auch sehr motivierend, muss man sagen.
Ja. Aber unser Podcast hilft vielleicht auch. Mal gucken.
Absolut, ja.
Ob sich da was ändert. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns, Professor André Fischer. Ganz liebe Grüße.
Ja, ganz herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut.
Professor Dr. André Fischer zum Alzheimer-Bluttest. Dies ist ein Podcast des DZNE, des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen. Und am Standort Göttingen ist Professor Fischer Forschungsgruppenleiter und Standortsprecher. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.